Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie zur ersten Veranstaltung des noch neuen Semesters im Kolloquium Phänomenologicum herzlich begrüßen. Es ist mir eine besondere Freude, heute Abend als ersten Redner Herrn Privatdozenten Thomas Biedorf von der Fernuniversität Hagen willkommen zu heißen. Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr und stelle Ihnen kurz unseren Gast vor. Herr Biedorf hat Philosophie, Romanistik, Geschichts- und Politikwissenschaften in Münster, Bochum und Paris studiert. 1997 bis 1998 war er Stipendiat des inzwischen schon legendären Bochumer Hubertaler Graduiertenkollegs Phänomenologie und Hermeneutik. Mit einem Forschungsstipendium war er anschließend an der State University of New York in Stony Brook. 2002 wurde Herr Biedorf von Bernhard Waltenfels in Bochum promoviert, und zwar mit einer Dissertation, die 2003 im Finck Verlag unter dem Titel Dimensionen des Dritten, sozialphilosophische Modelle zwischen Ethischem und Politischem veröffentlicht wurde. Nach der Promotion war Herr Biedorf seit 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Fernuniversität Hagen, an der er sich 2008 auch habilitiert hat. Seine Habilitationsthese erschien im Frühjahr 2010 im Surkamp Verlag unter dem Titel Verkennende Anerkennung über Identität und Politik und hat seither bereits eine erhebliche Resonanz gefunden. Zudem ist Herr Biedorf bereits als Herausgeber und Mitherausgeber gewichtiger Sammelwerke hervorgetreten, die breiten Eingang in die öffentliche Diskussion fanden. Stellvertretend möchte ich den ebenfalls in diesem Jahr bei Surkamp erschienenen und mit Kurt Röttgers herausgegebenen Band Das Politische und die Politik nennen, wie auch den gleichfalls mit Röttgers in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft publizierten Band Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert, ein Autorenhandbuch aus dem Jahre 2009. Im Wintersemester 2009/10 war Herr Biedorf Gastprofessor für Politische und Sozialphilosophie an der Universität Wien. Ein Phänomenologe, ein Experte in den neueren und neuesten französischen Denkrichtungen und ein durch und durch gewachsener politischer Philosoph. Lieber Herr Biedorf, ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben und heute Abend mit einem Vortrag zu uns gekommen sind, den Sie überschrieben haben: Politik, Recht oder Moral, Begründungsressourcen der Solidarität. Darf ich Sie nun um Ihren Vortrag bitten?
Lieber Herr Gander, ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Freiburg und die überaus schmeichelhafte Einführung. Wie weit ich tatsächlich Phänomenologe mit schimpfen darf oder nicht, das weiß ich selber nie so ganz genau. Also ist vielleicht kein guter Anfang, in Husserls Heimat gleich mit so einem Bekenntnis anzufangen. Aber es ist vielleicht nicht ganz schlecht in Hinsicht auf die Phänomenologizität gewissermaßen meiner Überlegungen gleich von vornherein die Erwartungen zu dämpfen, weil auch mein Vortrag sich, sagen wir, zumindest an den Rändern der Phänomenologie bewegt und im Wesentlichen einen begründungstheoretischen Sortierungsvorschlag zu machen versucht. Aber wir werden ja sehen, wie weit das trägt. Ich habe noch eine Vorbemerkung zu machen. Den Titel, den Sie freundlicherweise erwähnt haben, habe ich leicht modifiziert, indem ich nicht mehr von Begründungsressourcen, sondern von Begründungstypen sprechen möchte, um also das etwas auch schematische meines Sortierungsvorschlags zu betonen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Solidarität ist, das wissen Sie genauso gut wie ich, ein Begriff für sonntags. Er dient Parteipolitikern, Funktionsträgern und Interessenvertretern dazu, die jeweiligen Adressaten zu einem Handeln zu bewegen, das für eine unterstellte Gemeinschaft als gerecht angesehen wird. Vermag uns der Appell, jenseits tagespolitischer Rhetorik aber zu überzeugen, warum sollte die Adressierung der Solidarität denn verfangen, das heißt tatsächlich handlungsmotivierend oder gar handlungsleitend sein? Um ein Beispiel unter vielen zu geben, hat etwa die Bundesbildungsministerin in einem kürzlich gegebenen Interview zur Verteidigung der sogenannten Deutschlandstipendien mehr Solidarität mit dem Wissenschaftssystem angemahnt, also mit Ihnen und mit uns. Ihre Hoffnung, dass Wirtschaft und Geldgeber, private Geldgeber, tatsächlich so viel Geld bereitstellen, dass die besten 8% der Studierenden ein monatliches Stipendium von 300 Euro erhalten können, wofür auch immer das im Einzelnen gut sein mag, in diesem Zuschnitt Stipendien zu verteilen, setzt sie darauf, dass, Zitat, die Bürgergesellschaft, das heißt diejenigen, die studiert haben und heute gut verdienen, mit ihren Hochschulen solidarisch sind. Zitat Ende. Man könnte sich bereits über die Gleichsetzung der Bürgergesellschaft mit den studierten Großkopferten wundern, aber es soll hier nur auf den Gebrauch dieses kleinen Wörtchens solidarisch ankommen. Die Bürgergesellschaft soll also mit den Hochschulen solidarisch sein und, darauf zielt ja der Appell, Geld bereitstellen, für deren Mitglieder nämlich manche Studierende. Aber warum? Die Ministerin fährt fort. Darüber hinaus hat gerade die Wirtschaft ein großes Interesse daran, dass der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nicht zu fehlenden Fachkräften führt, sondern dass gut ausgebildete Absolventen von Hochschulen und Fachhochschulen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Gehen wir über die erneute Einschränkung der Adressaten auf nämlich jetzt nur noch die ökonomischen Akteure hinweg, so fällt auf, dass diese ein Eigeninteresse an profunder und zeitgemäßer Bildung haben müssen, um auch in Zukunft über Arbeitskräfte disponieren zu können. Das ist aber mit Solidarität gerade nicht gemeint. Denn es heißt ja auch in diesem Zitat explizit darüber hinaus. Also jenseits der Solidarität habe die Wirtschaft dieses Interesse. Solidarität und Eigeninteresse sind, so zeigen auch noch die Befunde der Sonntagsreden, nicht deckungsgleich. Ob sie gänzlich inkompatibel sind, kann für den Augenblick offen bleiben. Für solidarisches Handeln scheidet Eigeninteresse als Handlungsmotivation jedenfalls aus. Als minimale Bestimmung der Solidarität wird gelten müssen, etwas tun zu sollen, was meinem eigenen Nutzenkalkül nicht notwendigerweise, aber zumindest möglicherweise widerspricht. Nun lässt sich leicht feststellen, dass es sich bei der Solidarität um einen Begriff handelt, der zwischen normativen und deskriptiven schwankt. Man kann solidarische Bindung zunächst beschreiben, also deskriptiv vorgehen. Die Kollektive, die sich auf ein solches gemeinschaftsstiftendes Handeln verpflichten lassen, die Werte, die dabei handlungsleitend sind, die In- und Exklusionen, die damit einhergehen. Und man kann schließlich in diachroner Perspektive einen Wandel beobachten, der diese Verbindlichkeiten erodieren sieht. Das ist vielfach geschehen, angefangen von Durkheims Analyse des Übergangs von mechanischer zu organischer Solidarität bis zu den sozialwissenschaftlichen Diagnosen zum Verhältnis von Sozialintegration und Systemintegration. Im Gegensatz dazu will ich nicht die Frage behandeln, also im Gegensatz zu dieser deskriptiven Herangehensweise, ob es Solidarität gegeben hat, tatsächlich gibt oder geben kann, sondern mich auf die normative Frage zu beschränken, wie die Solidarität sich, wenn es sie denn gibt, begründen lässt. Ich werde mir natürlich nicht anmaßen, die ganze Bandbreite der Semantik des Begriffs auszumessen. Ich will den Solidaritätsbegriff vielmehr enger fassen, sodass er 4 Bedingungen erfüllt. Solidarische Handlungen können wir solche Handlungen oder Handlungsmotivationen nennen, die erstens eine Unterstützung in Wechselseitigkeit vorsehen. Unterstützung und Hilfe, sei es materieller oder symbolischer Natur, können zwischen den Mitgliedern einer Gruppe, also Binnensolidarität, oder zwischen Kollektiven, man könnte das externe Solidarität nennen, geleistet werden. Die Erwartung aber, dass diese Leistung zumindest potenziell eine Wechselseitigkeit impliziert, unterscheidet Solidarität von Fürsorge, auch institutionalisierter Fürsorge oder auch individuellem Altruismus. Zweitens ist für die sich Solidarisierenden der gemeinsame Bezugspunkt normativ aufgeladen. Es geht nicht bloß um ein gemeinsames Müssen, sondern um ein legitimes Müssen. Hinter dem solidarischen Handeln im Einzelfall steht ein höherwertiges, moralisches oder politisches Ziel, das seinerseits legitimierbar ist. Im Unterschied etwa zur Omerta der Mafia, die man hinsichtlich wechselseitiger Verbindlichkeit auch als solidarische Handlungsmotivation ansehen könnte, erhebt Solidarität Anspruch auf die Verfolgung eben legitimer Ziele, für die man Gründe angeben können muss. Das impliziert drittens, dass die Solidarität kein Zweck an sich ist, sondern dienenden Charakter hat. Sie ist gebotenes Mittel zur Erreichung eines selbst wiederum legitimierungsbedürftigen Zieles. Dieses Ziel und paradoxerweise zugleich die Voraussetzung für die Möglichkeit solidarischen Handelns ist viertens eine Gemeinschaft, die sich von einer bloß vertraglich verbundenen Gesellschaft unterscheidet. Diese Arbeitsdefinition enthält eine Reihe von Problemen, denen wir in den einzelnen Diskussionsetappen wieder begegnen werden. Zu diesem Zweck, also um diese Probleme im Folgenden noch einmal aufgreifen zu können, werde ich mich auf eine Musterung von drei gewissermaßen heuristisch eingesetzten Begründungstypen beschränken, deren Brauchbarkeit wir dann anschließend diskutieren können, nämlich eben die im Titel genannten Moral, Recht und Politik, die ich jeweils exemplarisch vorstelle. Wir werden dabei auf ein Problem treffen, das über die Frage der Solidarität hinausgeht. Denn Normen werden in der praktischen Philosophie üblicherweise vor allem als individuelle Rechte oder individuelle moralische Pflichten begründet. Da es sich aber im Falle der Solidarität um ein gemeinschaftliches Handeln gegenüber Mitgliedern einer Gruppe, sei es der eigenen, sei es einer Fremden, handelt, erweisen sich die Begründungsprobleme, auf die wir gleich stoßen werden, wesentlich als das Ergebnis eines, so könnte man es nennen, subjektivistischen Vorurteils in der praktischen Philosophie. So werde ich mit der Vermutung enden, dass sich am Solidaritätsbegriff zeigen lässt, dass es sich lohnen könnte, dieses Vorurteil zu überwinden oder zu überwinden, zu versuchen. Zum ersten Teil, der behandelt den moralischen Begründungstyp. Insofern Solidarität eine gemeinschaftlich geteilte Disposition zur wechselseitigen Unterstützung meint, kommt die Suche nach einer Begründung in den klassischen deontologischen Moralphilosophien nicht weit. Schon zwei der vier genannten Bestimmungsgründe sprechen dagegen. Solidarität, so hatte ich gesagt, sei einerseits kein Zweck an sich, sondern habe instrumentellen Charakter und habe andererseits eine Gemeinschaft zur Voraussetzung, zu deren Kohäsionsstiftung sie zugleich dient. Deontologische Begründungen der Moral gehen nun aber erstens davon aus, dass moralische Pflichten unbedingt geboten sind, also kein Mittel sein dürfen, und zweitens, dass sie sich an Individuen richten, die unabhängig von kulturell und historisch bedingten Gemeinschaften ihre Geltung einsehen können. Oder zumindest idealerweise einsehen können müssen, vorsichtiger gesagt. Eine deontologische Begründung von Solidarität kann es deswegen nicht geben, weil, wie in Kants Grundlegung, die Maxime meiner Handlung eben ein allgemeines Gesetz werden können muss und nicht bloß eine Norm mittlerer Reichweite. Ein moralischer Begründungsversuch wird demnach in einer Gemeinsamkeit ansetzen müssen, die der Reflexion auf moralische Urteile vorausliegt. So hatte es Hippolyte Renaud in seiner Synthese der Lehre des Frühsozialisten Charles Fourier sich gedacht. Zitat: Denn es ist uns nicht gegeben, ohne andere glücklich zu werden, da alle Mitglieder der großen Familie in einem einzigen Verband miteinander verbunden sind, durch ein göttliches Gesetz, großgeschrieben La Solidarité. Die Solidarität ist eine gerechte und heilige Sache. Zitat Ende. Die Erwartung, diese heilige Sache realisieren zu können, kann sich, nach Fourier und Renaud, auf wissenschaftliche Gesetze stützen, wenn die Fouriersche kommunitäre Gesellschaftsordnung, Zitat Renaud, sich strikt aus dem menschlichen Organismus ableitet. Also nicht dem individuellen Organismus, sondern dem gesamtgesellschaftlichen Organismus natürlich. Solche Art an die Voraussetzungen der menschlichen Natur angepasst, kann die solidarische Sozialordnung nun zugleich wissenschaftlich notwendig und moralisch erstrebenswert sein. Eine ähnliche, vorreflexive Gemeinsamkeit lässt sich auch religiös aus der Gotteskindschaft heraus begründen, die dem Solidaritätsbegriff der katholischen Soziallehre zugrunde liegt. Oder aus einer gefühlsmäßigen Gemeinsamkeit unter den Menschen, wie wir sie noch bei den Urvätern des Utilitarismus finden. Denn der Utilitarismus ist nach John Stuart Mill nur unter der Bedingung begründbar, dass die Menschen eine Gemeinschaft bilden. In seinem Werk Der Utilitarismus heißt es, es folgt ein längeres Zitat, dieses unerschütterliche Fundament für die utilitaristische Moral sind die Gemeinschaftsgefühle der Menschen. das Verlangen nach Einheit mit unseren Mitgeschöpfen, das bereits jetzt eine mächtige Triebkraft in der menschlichen Natur ist und glücklicherweise zu denen gehört, die, auch ohne dass sie den Menschen eigens eingeschärft werden, unter dem Einfluss fortschreitender Kultur immer stärker werden. Das gemeinschaftliche Leben ist dem Menschen so natürlich, so notwendig und so vertraut, dass er sich niemals anders als das Glied eines Ganzen denkt. Die Stärkung der Gemeinschaftsbindungen und die Entwicklung des gesellschaftlichen Verkehrs bewirken nicht nur, dass der Einzelne ein stärkeres Eigeninteresse daran hat, das Wohlergehen der anderen in seiner Lebensführung zu berücksichtigen, sondern verhelfen ihm auch dazu, seine Gefühle mehr und mehr mit ihrem Wohl oder zumindest mit einer stärkeren Berücksichtigung ihres Wohls im praktischen Handeln zu identifizieren. Gleichsam instinktiv gelangt er dazu, sich seiner selbst als eines Wesens bewusst zu werden, dem es selbstverständlich ist, auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Soweit das lange Zitat von Mill, an dem man sieht, wie sozusagen diesem kalten Gesicht des Utilitarismus ein instinktiv zugrunde gelegtes warmes Gemeinschaftsgefühl vorausgeht. Utilitaristische Überlegungen dienen also nach Mill demnach allein dem Zweck, unter den zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen die moralisch Gebotene herauszufiltern. Der Wahl voraus geht jedoch ein Gefühl der Gemeinsamkeit unter den Handelnden. Um solidarische Gefühle, um die es sich hier handelt, auch wenn Mill sie hier nicht so nennt, zu begründen, genügt es nicht, sich auf eine Theorie moralischer Intuitionen zurückzuziehen. Die moralitätsstiftenden Gefühle müssen über das Individuum hinausgreifen. Dies stellt Mill sicher, indem er einerseits von einer bestehenden Triebkraft der Natur spricht, die den Menschen zur Berücksichtigung der Interessen anderer anhält, und andererseits, indem er die Überzeugung äußert, mit fortschreitender Kultivierung der Menschheit ließe sich diese Neigung vertiefen. Die Kultur als Vollenderin dessen, was die Natur angelegt hat, dieser traditionelle Gedanke, den ja auch Kant in seinen geschichtsphilosophischen Werken verfolgt, sie garantiert, dass nicht auseinanderfällt, was nicht auseinanderfallen darf. Doch genau diese Gewissheit ist uns seit längerem abhanden gekommen. Den Menschen Instinkte, in Anführungszeichen, zur Rücksicht auf andere zu unterstellen, käme einem geradezu anachronistischen Optimismus nahe, der spätestens seit den Erfahrungen des vergangenen Jahrhunderts keine Überzeugungskraft mehr besitzen kann. Mit Max Scheler tritt auch ein Phänomenologe an, eine moralphilosophische Verortung des Solidaritätsbegriffs zu liefern. Indem er einen sozialphilosophisch stärker differenzierten Rekurs auf Gefühle am Grunde der Moral entwickelt, entwirft er, so könnte man es nennen, einen gestuften Solidaritätsbegriff. Dieser korrespondiert mit dem Begriff der Person, der gegenüber dem Begriff der Rechtsperson kantischer Herkunft moralisch und phänomenologisch aufgeladen wird. Solidarität, die Scheler zunächst recht vage als, Zitat, irgendeine Form des Einer für alle und alle für einen definiert, erachtet er nur als möglich nur dann, wenn es eine erfahrbare Gemeinschaft gibt. Dementsprechend ist in der Gesellschaft, die aus Kontrakten ansonsten bindungsloser Individuen besteht oder gar in der bloßen Masse, in der Gefühle nur qua Ansteckung kommuniziert werden können, der Solidarität der Boden entzogen. Zwar gesteht Scheler zu, dass genau genommen auch die Gesellschaft nicht bloß aus Individuen, sondern bereits aus Personen besteht, doch kommt der sogenannte Personenwert nicht integral in den Blick, weil die anderen in der Gesellschaft nicht als Wert an sich, sondern nur insoweit sie angenehm oder nützlich sind, in Betracht kommen, also instrumentell. Dem infiniten Regress, der aus der vertragstheoretischen Konzeption von Gesellschaft entsteht, wenn man denn begründen will, warum überhaupt Verträge und eben auch der erste gehalten werden, will Scheler nun über eine Verankerung, Zitat, in der solidarischen Verpflichtung aller Glieder einer Gemeinschaft, für sie sein sollende Inhalte zu realisieren, Zitat Ende, ein Ende setzen. Zusammengeführt werden die widerstrebenden Tendenzen nun in der idealen Gesamtperson. Gedacht als, Zitat, Einheit selbstständiger, geistiger, individueller Einzelpersonen in einer selbstständigen, geistigen, individuellen Gesamtperson. Der sozialphilosophischen Integration von gesellschaftlich atomisierter Individualität und gemeinschaftlicher Sinngebung steht das moralphilosophische Pendant einer sogenannten unvertretbaren Solidarität gegenüber. Um den immensen Anspruch zu ermessen, den dieser Begriff hier schultern muss bei Scheler, gebe ich Ihnen ein etwas längeres Zitat. In scharfem Unterschiede zur Lebensgemeinschaft ist hier jeder Einzelne und die Gesamtperson selbstverantwortlich, Klammer auf, für sich verantwortlich, Klammer zu. Gleichzeitig aber ist ebensowohl jeder Einzelne mitverantwortlich für die Gesamtperson und für jeden Einzelnen in der Gesamtperson, als die Gesamtperson mitverantwortlich für jedes ihrer Glieder. Die Mitverantwortlichkeit ist also zwischen Einzel- und Gesamtperson eine gegenseitige und schließt gleichzeitig Selbstverantwortlichkeit nicht aus. Zitat Ende. Man kann Scheler nicht daraus einen Vorwurf machen, dass aus dieser anspruchsvollen Konstruktion andere den Gedanken einer, Zitat, solidarischen Schicksalsgemeinschaft eines durch geschichtliche Tradition geeinten Volkes, Zitat Ende, gemacht haben, die dem leeren Rationalismus der kantischen Moral gegenübergestellt wurde. Doch Scheler entgeht der falschen Konkretion nur um den Preis einer Idealisierung, indem er als Wesen des Menschen postuliert, was doch sozialphilosophisch erst noch ausgewiesen werden müsste. Für eine Wesensontologie des Menschen werden die empirischen Bedingungen des sozialen Miteinanders zwar nicht unerheblich, doch Einsprüche aus der Realität, die sich auf den, sei es Hobbeschen, sei es kantischen Antagonismus berufen, ändern an der Ausrichtung auf ein harmonisches Menschheitsideal nichts. Neben dieser spekulativen Einseitigkeit irritiert aber noch ein zweiter Punkt. Indem die schwachen, untauglichen Formen der Solidarität erst auf der Ebene der Gesamtperson auf ein für Scheler normativ vertretbares Niveau gehoben wurden, wird sie zugleich verwässert. Wenn Solidarität, wie ich anfangs sagte, ein normativer Begriff mittlerer Reichweite sein soll, dann kann ich mit der Menschheit als Ganzer eben nicht solidarisch sein. Zum einen, weil die Verantwortung für alle und mich selbst zwangsläufig in eine Überforderung mündet. Und zum anderen, weil so die Spezifizität des solidarischen Handelns verloren geht, das ja gerade auf einer Verpflichtung für und mit Bestimmten anstatt beliebigen oder gar allen anderen beruht. Also es ist sogar eine Frage des Umfangs des Begriffs. Gleichwohl lässt sich als zentraler Gewinn festhalten, dass eine Begründung der Solidarität um eine Dimension der Gemeinsamkeit nicht herumkommt. Aus der Gesellschaft, verstanden als Aggregation atomisierter Individuen, lässt sich kein Grund gemeinsamer Verpflichtungen herausarbeiten. Der Gedanke einer Gesamtschuldnerschaft, die schon den Begriffsgebrauch im römischen Recht bestimmte, obligatio in solidum, und der von Scheler moralisch überformt wird, verträgt sich schlecht mit einer primären Orientierung an den Rechten des Individuums. Zu denen komme ich nun im zweiten Teil, der rechtsphilosophische Begründungstypus. Bekanntlich hatte Kant in Gemeinspruch die revolutionäre Trias von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in die von Freiheit, Gleichheit und Selbstständigkeit überführt. Während die ersten beiden Begriffe die Grundsätze für den Rechtszustand bereitstellen, in dem alle als Bürger angesprochen werden, im Sinne des Citoyen, so unterschiebt der Begriff der Selbstständigkeit die Realität des Konkurrenzverhältnisses in der bürgerlichen Gesellschaft, im Sinne eben des Bourgeois. Denn Kant setzt voraus, dass als Mitgesetzgeber, sein Ausdruck, also als Citoyen, nur derjenige fungieren dürfe, der irgendein Eigentum besitze und davon leben könne. Also dem Bourgeois. Werden in dieser Weise Rechtsbürger und Besitzbürger in eins gesetzt, so bleibt aus rechtsphilosophischer Perspektive weder eine Möglichkeit, Solidarität zu begründen, noch entsteht systematisch überhaupt ein Bedarf für sie. In historischer Perspektive wird daran häufig das Narrativ einer Transformationsgeschichte geknüpft, in der die griechische Bürgerfreundschaft über Brüder und Genossenschaften sich schließlich in einer globalen Rechtsgenossenschaft aufgehoben findet. Das ist die Lesart, die Hauke Brunkhorst in seinem Buch über Solidarität vorschlägt. Der Triumph des Rechts über die einst herrschenden affektiven und materiellen Abhängigkeiten ist auch die Geschichte einer Rationalisierung der Solidarität, wie sie Max Weber mit seiner These von der Universalisierung der Nachbarschaftsökonomie in globale Funktionssysteme formuliert. Die darauf aufbauende systematische Argumentation der liberalen Theorie der individuellen Rechte lautet in etwa wie folgt. Mit dem Begriff der Solidarität werde der Versuch unternommen, eine Teleologie in die liberale Kultur einzuführen, die dieser fremd ist. Denn die Rechte des Citoyen sind genau jene, die die Möglichkeiten des Bourgeois schützen, seinen privaten Eigennutz zu verfolgen. Darin bleiben liberale Positionen mit Überzeugungen Kants verbunden. Würde nur eine jenseits dieser Freiheitsrechte anzusiedelnde Solidarität gefordert, die nicht auf die Rechte Einzelner zu verrechnen wäre, so würde dies die Grundlagen einer Theorie der Rechte unterlaufen. Diese werden nämlich stets als individuelle Rechte, sowohl Abwehr- wie auch Partizipationsrechte expliziert, nicht aber als Verpflichtungen auf eine gemeinsam zu leistende Handlung, wie etwa der Gedanke der Gesamtschuldnerschaft noch bei Scheler nahelegte. Solidarität zu fordern läuft darauf hinaus, Individualität als Grundlage des Liberalismus zu negieren oder doch zumindest zu relativieren. Und verfällt zugleich in eine Gleichsetzung von Genesis und Geltung. So sehr der Liberale zugestehen kann, dass wir unsere Herkunft aus einem bestimmten soziokulturellen Kontext herleiten mögen oder uns dazu eine Geschichte erzählen, so wenig lassen sich daraus die Gründe ableiten, diesem Herkunftskontext auch für dahin Geltung zu verschaffen. Vor dem Hintergrund einer derartigen Konzeption erweist sich John Rawls als klassischer Liberaler und sein Versuch, Brüderlichkeit und Solidarität in seine Theorie der Gerechtigkeit einzubauen, gewissermaßen als ein Taschenspielertrick. Eine egalitaristische, liberale Theorie der Gerechtigkeit stellt sich per Definition die Aufgabe, das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit in einen überzeugenden, keine von beiden in ihren Grundgedanken antastenden Zusammenhang zu bringen. Die Brüderlichkeit als dritter Term der revolutionären Trias wird nun von Rawls dadurch zu integrieren versucht, dass sie sich im Unterschiedsprinzip konkretisiert sähe, wie er sagt. Also die Brüderlichkeit sähe sich im Unterschiedsprinzip konkretisiert. Rawls behauptet nun, wie auch immer man den Begriff der Brüderlichkeit oder den der Solidarität verstanden haben möge, man komme nie zu einem präzisen Sinn, solange man ihn nicht von einer Theorie der Gerechtigkeit her verstehe. Das ist natürlich ein Zug, den ganz viele Theorien machen. Man sagt, naja gut, das und das müsste ich auch noch behandeln und jene Begrifflichkeit steht quer zu meinem Projekt, aber wir haben das eigentlich nie richtig verstanden. Wir verstehen es erst richtig, wenn wir das in meinen Begriffen reformulieren. Das ist ein rhetorischer Zug, den ganz viele Theorien an den Tag legen, was sie argumentativ natürlich nicht stärker macht. Indem er die Solidarität auf den Gedanken reduziert, Zitat, dass man keine Vorteile haben möchte, die nicht auch weniger Begünstigten zugutekommen, Zitat Ende, kann er ihn umstandslos als einen analytisch noch ungeformten Vorläufer seines Unterschiedsprinzips in Dienst nehmen. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit treten so in einem liberalen Gewand wieder auf. Der Trick besteht dabei darin, dass der Gehalt des letzten der drei Terme in den ersten beiden Begriffen aufgeht. Nun versteht Rawls sein Projekt ja, wie er eingangs des Buches sagt, als eine Theorie der moralischen Gefühle, die aber aufgrund ihrer Orientierung an den Methoden der Rational Choice Theory über die Quelle dieser Gefühle nichts zu sagen vermag. Jede Begründung rechtlicher Normierungen muss im Gegenteil von der viel zitierten Annahme wechselseitiger Desinteressiertheit im Urzustand ausgehen und so gerade alle Verbindlichkeiten, die man mit dem Begriff der Solidarität in Zusammenhang bringen müsste, ausblenden. Die Tatsache, dass eine nur kursorisch skizzierte liberale Theorie des Rechts keine Verwendung für den Begriff der Solidarität haben kann, ist auch schließlich der Grund dafür, dass die stets wiederkehrende Begründung des Sozialstaats aus einer vermeintlich vorangehenden gesellschaftlichen Solidarität schief ist. Hier wird gerade nicht eine Begründung für Solidarität gegeben, im Gegenteil soll eine in sich begründungsbedürftige Ressource, die Erklärung für die sozialstaatliche Verfassung eines Rechtsstaats, gegeben werden, wenn beispielsweise davon die Rede ist, Sozialpolitik sei, Zitat, ein Ausdruck der Solidarität untereinander oder im lange maßgeblichen Godesberger Programm der SPD Solidarität für ein gesamtgesellschaftliches Prinzip, ausgegeben wird. Ein Postulat solcher Prinzipien eignet sich, wie man das mit Luhmann nennen könnte, als ein Reflexionsstopp, nicht aber als hinreichende Begründung. Das ist aus zwei Gründen der Fall. Erstens ist es für die den Sozialstaat charakterisierenden Leistungen, die bedürftigen Bürgern und Bürgerinnen gezahlt werden, gerade nicht charakteristisch, dass die Leistenden mit den Empfängern in einer wie auch immer gearteten gemeinschaftlichen Verbindung stehen. Es besteht ja gerade der Gewinn der liberalen Rechtsentwicklung, das heißt des Übergangs von der feudalen Abhängigkeit zur modernen Rechtsgesellschaft, darin, dass die Umstellung auf Rechte der Einzelnen von persönlichen Abhängigkeiten, Neigungen und Sympathien unabhängig macht. Ein Recht auf Unterstützung zu haben, ist zweifellos anonymer, als von jemandem, den man kennt, solidarisch unterstützt zu werden. Doch liegt der Vorteil gerade darin, statt eine Gunst gewährt zu bekommen, ohne Ansehen der Person einen Anspruch einklagen zu können, der ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Ein gemeinschaftliches Band ist dafür nicht erforderlich. Im Gegenteil, es ist der rechtlichen Zuerkennung von Leistungen nur hinderlich. Zweitens sind die Geber nicht solidarisch, weil die Leistungen überhaupt nicht freiwillig zur Verfügung gestellt werden. Die Steuern und Abgaben für Sozialversicherungssysteme, die gezahlt werden, lassen sich nicht als solidarische Akte verstehen, auch wenn manche Abgaben missbräuchlicherweise so heißen, sondern sie sind strafbewehrte Zwangsanforderungen. Der moderne Sozialstaat kann sehr wohl als das funktionale Äquivalent früherer Familien-, Feudal- und Clan-Netzwerke angesehen werden, ohne dass der Gehalt der Solidarität hier noch aufgehoben wäre. Bestenfalls könnte man daher in Analogie zur früheren Form der Daseinsvorsorge von einer institutionalistisch ausgedünnten Quasi-Solidarität sprechen. Wenn Moral und Recht eine solche nicht bereitstellen, müsste eine Begründung der Solidarität also anderswo ansetzen. Dem will ich im folgenden dritten Teil nachgehen, eben zur Politik. Wenn der Begründungszusammenhang von Solidarität und Politik kein intrinsischer ist, so mag es ein Gebot der politischen Klugheit sein, Solidarität nicht nur zu zeigen, sondern auch institutionell zu verankern. Das wusste schon Aristoteles, auch wenn er den Solidaritätsbegriff natürlich nicht verwenden konnte. In der Politik formuliert er diese Regel mit aller wünschenswerter Deutlichkeit. Ich zitiere: Für den Gesetzgeber und für jene, die eine solche Verfassung einrichten wollen, ist die größte und einzige Aufgabe nicht die, sie zu begründen, sondern vielmehr sie zu erhalten. Darum muss man auf unsere frühere Frage, wodurch eine Verfassung erhalten bleibt und zurückgeht, zurückgreifen und versuchen, aufgrund davon die Sicherheit herzustellen. Der wahrhafte Demokrat muss also vielmehr darauf schauen, dass das Volk nicht gar zu arm werde, denn dies ist die Ursache, wenn eine Demokratie schlecht wird. Man muss es so einrichten, dass eine dauernde Wohlhabenheit entsteht, denn dies nützt auch den Wohlhabenden. Zitat Ende. Man könnte dies als eine Vorwegnahme jener Prämissen ansehen, die die Bismarck'sche Einführung der Kranken- und Unfallversicherung 1883 sowie später die der Rentenversicherung 1891 geleitet hat. Nicht die solidarische Disposition einer sozialen Gemeinschaft schaffte die wechselseitige Absicherung, sondern politische Ziele anderer Natur. Man könnte sie nennen innenpolitische Befriedung, Spaltung des Sozialismus und so weiter. Hierin, also in den Formen einer politischen Klugheit, wären die Gründe für den Zwang zur Solidarversicherung zu suchen, wenn man sie denn so nennen will. Noch das Godesberger Programm der SPD legt diese abgeleitete Form des Solidaritätsverständnisses offen, wenn sie in einem parteinahen Kommentar die Solidarität in den Dienst der, Zitat, Garantie des sozialen Friedens gestellt sehen will. Das sogenannte gesamtgesellschaftliche Prinzip, das vorhin schon zitiert wurde, ist dann aber nichts, worauf man bauen kann, sondern bloß etwas, woran man im Notfall appellieren muss. Auch das ein Ausdruck aus dem Programm. Diese Tradition wird fortgeführt in neueren kommunitaristischen oder republikanischen Theorien der Politik, die in der Solidarität das Reservoir für die kommunitäre, das heißt gruppenspezifische oder kulturnationale bzw. zivilgesellschaftliche Partizipation ansehen, die von der liberalistischen Reduktion der Subjekte auf bloße Rechtspersonen verabschiedet worden war. Während Charles Taylors Plädoyer für eine von ihm sogenannte republikanische Solidarität sich mit seinem Eintreten für eine wertorientierte Gruppenkohäsion verbündet, wird in politikwissenschaftlichen Theorien des Republikanismus der Sozialstaat für die jeweils eigenen Begründungsziele instrumentalisiert. Der Wohlfahrtsstaat, so heißt es dort, ist auch ein Mittel zur Erzeugung und Aufrechterhaltung jenes Zusammenhalts in einem Kollektiv, der zu den grundlegenden republikanischen Erfordernissen zählt. Wohlgemerkt, ein Mittel zur Erzeugung des Zusammenhalts, ähnlich formuliert auch Taylor, der doch eigentlich die Voraussetzung für ein nicht liberal-individualistisches, sondern eben republikanisches Verständnis des Gemeinwesens darstellen sollte. Die Untauglichkeit dieses Versuchs liegt offen zutage, da Solidarität hier gewissermaßen Explanandum und Explanans zugleich sein muss, wenn einerseits der Sozialstaat die moderne, institutionalisierte Form einer bereits gegebenen solidarischen Verbindung sein soll. Das ist ja sozusagen der Grundgedanke des Republikbegriffs in diesem Sinne, oder des Republikanismusbegriffs. Zugleich aber andererseits dieser Sozialstaat erst herstellt, erzeugt, was er doch voraussetzt. Von dieser republikanisch-kommunitaristischen Denkform unterscheidet sich die Variante einer kämpferischen Solidarität, wie sie sich in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts entfaltet hat. Diese kämpferische Solidarität hatte zwei Seiten. Sie weist nach innen als Bezug auf ein gemeinsames Ziel, in dem die von Lassalle sogenannte Solidarität der Interessen von gemeinsamen Bezugspunkten ausgeht. Das heißt, die gemeinsame Klassenlage. Insofern dies partikulare, gruppenbezogene Ziele sind, und im Sinne des Marxismus zumindest vorläufig bloß gruppenbezogene, geht das nicht ohne Widerstände anderer. Daher grenzt sie außerdem nach außen ab gegen andere. Andere sind in diesem Fall andere Kollektive, Gruppen oder eben Klassen. Das wäre die deskriptive Seite. Zwar hat der Marxismus keine normative Theorie der Solidarität entwickelt, doch lässt sich diese Zweipoligkeit auch normativ aufschlüsseln. Nach innen verpflichtet die Solidarität auf gemeinsame Werte oder politische Ziele und schafft so eine Kontrollfunktion hinsichtlich der Mitglieder des Kollektivs. Unsolidarisches Handeln wird als Abweichung bestraft, von bloßer Missbilligung über den Parteiausschluss bis zum Todesurteil. So wird schließlich Solidarität tendenziell gleichbedeutend mit Disziplin. Ein Kampfbegriff der Arbeiterbewegung, der zusammenschmieden soll, was im Kampf nicht auseinanderlaufen darf. Der mobilisierende Gesinnungsbegriff der Brüderlichkeit wandelt sich so im Übergang zu dem Disziplinierungsbegriff der Solidarität zu einem Instrument der Verwirklichung politischer Ziele, die Einheit verlangen, wo Zerstreuung droht. Und nach außen erzeugt die Solidarität eine normative Hegemonie. Dies erlaubt, sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu wähnen und den politischen Gegner identifizieren zu können. Charakteristisch ist für diese Form der politisch begründeten Solidarität die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel, wodurch sie instrumentell in den Dienst einer Sache gestellt wird. Dabei wird man zwei Ebenen unterscheiden müssen. Denn auf der Ebene der Handlungsträger kommt die Instrumentalität nur eingeschränkt zum Tragen. Jeder Akteur wird damit rechnen müssen, dass solidarisches Handeln nicht ohne weiteres seine individuellen Ziele verwirklichen hilft. Im Gegenteil bringt es Kosten mit sich, weil der Akteur auch gegen seine eigenen Interessen wird handeln müssen. Ja, aufgrund des Zwangscharakters der Solidarität wird er sich genötigt sehen, Einschränkungen seiner Freiheit hinzunehmen, die sich mit rationaler Interessenverfolgung nicht in Einklang bringen lassen. Auf der Ebene des Kollektivs jedoch hat die Solidarität die instrumentelle Funktion, nicht eben individuelle, sondern gemeinsame Ziele zu verwirklichen helfen. Ob sich die individuellen Interessen mit den präsumtiven Kollektiven stets in Konkurrenz bringen lassen, ist stets strittig gewesen. Der Partikularismus, so wird man diese kursorische Übersicht resümieren können, ist ein Kennzeichen aller Solidaritätsformen. Ausdehnungen in eine internationale Solidarität oder eine universale Brüderlichkeit unter dem Stichwort der Menschheitsverbrüderung, revolutionär stets zitierfähig gewesen, haben sich stets als empirisch brüchig, durch ihre mangelnde Bindungskraft und theoretisch als unhaltbar erwiesen. Man kann dies in den Worten Richard Rortys auch lakonisch als ein Motivationsproblem formulieren. Ich zitiere ihn: Das kommt daher, dass die Begründung, weil er ein Mensch ist, eine schwache, nicht überzeugende Begründung für eine großzügige Handlung liefert. Zitat Ende. Und doch wäre das Panorama nicht vollständig, wenn der universalistische Zug ausgeblendet würde. Georg Lukács hat das mit aller Emphase wie folgt formuliert: Jene Solidarität, die von den größten Denkern der Bourgeoisie als ein unerreichbares Ideal der Gesellschaft propagiert worden war, ist als Wirklichkeit im Klassenbewusstsein, in den Klasseninteressen des Proletariats lebendig vorhanden. Die weltgeschichtliche Berufung des Proletariats offenbart sich eben darin, dass die Erfüllung seiner Klasseninteressen die gesellschaftliche Erlösung der Menschheit mit sich bringt. Zitat Ende. Was könnte uns Bewohner der unübersichtlichen Welt des 21. Jahrhunderts dieser Satz noch bedeuten, die wir keine Klassen, sondern nur noch Milieus und Kulturen kennen? Der Analogie von kollektiven Interessen und einem analogen Bewusstsein nicht mehr trauen und jedem weltgeschichtlichen Sendungsbewusstsein mit guten Gründen nichts mehr abgewinnen können. Ich werde abschließend noch einmal darauf zurückkommen. Vorher komme ich aber zu meinem vierten und letzten Abschnitt, den ich überschrieben habe mit Solidarität als Subjektivierungspraxis. Sucht man also nach Begründungen oder Begründungstypen für solidarisches Handeln, wird man in Moral und Rechtsphilosophie nur bedingt fündig. Moralische Verpflichtungen werden in deontologischen Ethiken als individuelle Pflichten gedacht, die sich an einem allgemeinen Gesetz zu messen haben. Auch utilitaristische Konzeptionen gehen in aller Regel von dem für den Einzelnen Nützlichen aus, selbst wenn methodisch die Nutzensumme den Horizont des moralisch Erlaubten bzw. Gebotenen abgibt. Als Grundlage ein Gefühl natürlicher Verbundenheit anzunehmen, wie bei Mill, oder ein Ideal der Vereinigung von Gemeinschaft und individueller Person, wie bei Scheler, führt in kaum auflösbare, deskriptive Probleme. Begegnet man dem Begründungsproblem rechtsphilosophisch, so führt das aus ähnlichen Gründen kaum weiter. Denn zwar wird das Recht als jener normative Raum gedacht, der sich aus der wechselseitigen Anerkennung der Person als Freier und Gleicher ergibt, doch erzeugt dies keine Verbundenheit zwischen den Einzelnen, sondern nur Rechte, die der Abwehr der Eingriffe anderer in die Ausübung der eigenen Freiheit dienen. Aus liberaler Perspektive ist daher Solidarität weder notwendig noch irgendwie nützlich. Hinzu kommt, dass das Recht sich nur als Universales begründen lässt und so die Partikularität der Solidarität aufgelöst wird, indem man sie mit einem universalen Prinzip gleichsetzt, bei Rawls mit dem Unterschiedsprinzip, oder zu einer nichtssagenden, nur schwach motivierenden globalen Solidarität verwässert. Wenn man also auch in moral- und rechtsphilosophischer Perspektive nicht sehr weit kommt, so scheint mir doch, dass eine Möglichkeit, Solidarität weiter als einen Begriff produktiv einzusetzen, darin bestehen könnte, sie in der zuletzt betrachteten politischen Perspektive zu betrachten. Die zweifache Aufgabe bestünde dann darin, erstens sowohl deskriptiv die gemeinschaftsstiftende Praxis der Solidarität zu betonen, wie auch normativ den Geltungshorizont einzuholen. Zweitens hätte sich der Vorschlag am Befund zu orientieren, dass ethische und rechtliche Rekonstruktionen für Solidaritätsbegründungen genau dann keinen Platz lassen, wenn sie den neuzeitlichen Subjektivismus begründungstheoretisch den Primat einräumen. Es bleibt also nur, so mein Vorschlag, die Solidarität als einen politischen Begriff zu verwenden. Aber auch hier stehen wir, wie in der bloß appellativen Verwendung zur Stützung sozialstaatlicher Umverteilung und der altgewordenen Rhetorik der Klassenkämpfe sichtbar geworden ist, vor Schwierigkeiten. Ich will die Möglichkeit eines solchen Gebrauchs und seine Schwierigkeiten in zwei Hinsichten abschließend skizzieren. Erstens das Binnenverhältnis. Die charakteristische Struktur des Solidaritätsbegriffs, die sich in den verschiedenen Begründungstypen als problematisch erwiesen hat, besteht im Verpflichtungsverhältnis, das sich auf Individuen und Kollektive zugleich bezieht. Wir sollen zusammen füreinander einstehen, nicht wechselseitig als Einzelne, sondern, wie es eben oft heißt, einer für alle und alle für einen. Das ist etwas anderes als Wechselseitigkeit. Tritt man vom Einzelnen an die Begründungsaufgabe heran, lässt sich überhaupt nicht klären, warum diese, seine Freiheiten überformenden Pflichten, überhaupt übernommen werden sollten. Beginnt man aber umgekehrt bei der Einheit einer Gemeinschaft, also Mill und Fourier und auf eine Weise eben auch Scheler, so endet man in fragwürdigen Substantialisierungen. Versteht man Solidarität hingegen, wie ich etwas formelhaft sagen will, als eine Praxis der Subjektivierung, so ließe sich diese doppelte Schwierigkeit umgehen. Sie würde dann eben verstanden als eine gemeinschaftliche Praxis, in der wir uns auf ein gemeinsames Ziel verpflichten, deren Instrument die Verbindlichkeit stiftende Solidarität wäre. Um dieses Ziel verfolgen zu können, müssen Einzelinteressen hintanstehen, müssen Kontrolle und Zwänge nach ihnen in Kauf genommen werden. Der gewöhnliche Nutzenmaximierer kann nicht solidarisch sein. Aber hatte ich nicht eingangs gesagt, dass Eigeninteresse als motivationaler Hintergrund der Solidarität ausscheidet? Wie soll das nun übereinkommen mit einem Begriff der Solidarität, der Interessen bündelt, Kollektive zwar, aber doch eben Interessen? Solidarität als Subjektivierungspraxis zu verstehen, würde bedeuten, dass indem wir diese Interessen als die unsrigen setzen, wir erst zu denjenigen werden, die wir eben noch nicht sind. Solidarität hat Entwurfscharakter, um es in der Terminologie von Heidegger zu sagen. Dies bedeutet dann mehr als eine Summierung gemeinsamer Interessen zur Stärkung ihrer Durchsetzungswahrscheinlichkeit. Denn Subjektivierungspraxis bedeutet zugleich, dass wir durch die praktizierte Solidarität erst werden, wer wir sind. Indem wir solidarisch eine Wahrheit vertreten und sie kämpferisch in die Öffentlichkeit tragen, werden wir als jene konstituiert, die diese Wahrheit tragen. Wir wissen nicht vorab und letztbegründet, was wahr ist, aber wir verleihen einer kontingenten Situation einen Sinn, der seinerseits, wenn man so will und wenn der Begriff nicht so beladen wäre, Teil unserer Identität wird. In einem solchen Verständnis solidarischer Praxis schließen sich weder vereinzelte Personen instrumentell zu einem schlagkräftigen Verband zusammen, um ihre Einzelinteressen zu fördern, noch nimmt eine naturwüchsige Gemeinschaft ihre Mitglieder herrisch in Dienst, sondern Gemeinschaft und Subjekte konstituieren sich in der Praxis wechselseitig. Zweitens, das Außenverhältnis. In dieser Weise wahrt der Begriff den Aspekt des Kämpferischen. Auf die Begründungsfrage, warum solidarisch sein, lässt sich nicht nur antworten, weil es subjektiv identitätsstiftend ist, sondern auch, bereits mit Aristoteles, weil es politisch klug ist. Solidarische Subjekte verschaffen sich Gewicht gegenüber einem politischen Gegner, der nicht mehr mit einzelnen Rechtsansprüchen oder individualisierten Gegenspielern zu tun hat, die sich gegeneinander, wie das Wort schon nahelegt, ausspielen lassen, sondern mit einem solidarischen Kollektiv, das eben mit Geschlossenheit auftritt. Aus dieser Einsicht der politischen Klugheit mag sich auch etwa der Widerstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegenüber der Zulassung von Kleingewerkschaften speisen, wie sie kürzlich von den Gerichten entschieden wurde. Zwar geht es gewiss auch um die Sicherung der Arbeitsplätze von Funktionären, die verloren gingen, wenn der Alleinvertretungsanspruch aufgegeben werden müsste. Aber absehbar ist eben auch, dass die Flexibilisierung der tariflichen Auseinandersetzungen die Durchsetzbarkeit bestimmter Forderungen minimieren wird. Aus dem Zusammenhang der beiden Momente ergibt sich der normative Sinn der Solidarität. Sie macht uns zu Subjekten unter der Bedingung, dass wir, so könnte man sagen, Co-Subjekte einer gemeinsamen Praxis werden. Und sie besetzt eine Position in der politischen Auseinandersetzung und macht dadurch Handlungsoptionen sichtbar und bündelt Kräfte. Sie ist aber zugleich ein Vorgriff auf andere Verhältnisse, in dem sie hier und jetzt mit dem Motiv des Wie es wäre, wenn spielt. In dem erwähnten Lukács-Zitat hieß es, dass die solidarische Erfüllung der proletarischen Klasseninteressen die gesellschaftliche Erlösung der Menschheit mit sich bringt. Wir haben keinerlei Möglichkeit und gewiss auch keine Neigung, an Vokabular und Gehalt der sozialistischen Erlösungsfantasie anzuschließen. Doch der normative Überschuss bleibt, so denke ich, als struktureller Rest dem Solidaritätsbegriff erhalten. Wäre Solidarität bloß ein politisches Instrument für uns, so ließe sie sich von einer partikularen Gleichschaltung nicht unterscheiden. Sie weist aber gerade über die Partikularität hinaus, indem sie unterstellt, dass das solidarische Einstehen füreinander für mehr als nur für die Mitglieder der eigenen Gruppe zumindest gelten können muss. Daraus lässt sich ein Kriterium gewinnen, wie sich solidarische Praxen von bloßen Interessengemeinschaften unterscheiden lassen. Während die Wortführer einer nationalen oder republikanischen Solidarität, Charles Taylor, die Besonderheit eines wie auch immer diffus kulturellen oder nationalen Kollektivs festschreiben und partikulär begrenzen, muss etwa, um nochmal dieses tagesaktuelle Beispiel zu nehmen, die Solidarität der Einheitsgewerkschaft darauf zielen, dass die Tarifauseinandersetzungen von dem Ziel, zumindest im Prinzip, der gerechten Löhne für alle getragen ist. Ein solcher Begriff von Solidarität teilt mit dem Liberalismus die Überzeugung, dass es eine allumfassende Bürger- oder gar Menschheitssolidarität nicht geben kann. Sie wäre bloß ein leerer Appell. Ohne die Einschränkung auf die Partikularität einer subjektiven Gemeinschaft verlöre sie ihren Gehalt. Und zugleich wird damit weder der Substantialismus einer natürlichen Brüderlichkeit oder eines gemeinsamen Gefühls noch die Nutzlosigkeit aller Suche nach gemeinsamen Banden vertreten, die der liberale Ausgangspunkt bei der Rechtsperson nahelegt. Solidarität muss man weder naturalistisch letzt begründen, noch liberalistisch zur Ideologie erklären, wenn man sie als eine kontingente Subjektivierungspraxis begreift. Damit ist, wie Sie zweifellos bemerkt haben werden, keine ausformulierte positive Begründung, sondern allenfalls ein Arbeitsprogramm gegeben. Dennoch würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Vorschlag, wie man früher gesagt hätte, mit mir in kritischer Solidarität diskutieren würden. Dankeschön.